Fahlander klappte den obersten Mappendeckel auf und zu. »Wie wollen wir das Bürokratische handhaben? Nächste Woche wieder, selbe Zeit?« »Nächste Woche um dieselbe Zeit wollte ich mindestens 2 Leute umgebracht und ein 14-jähriges Mädchen aus ihren Klauen befreit haben.« »Muss das sein?« Er seufzte matt. »Du weißt doch, ich muss meinen Haken auf die Liste machen. Erschienen, Gespräch stattgefunden und so weiter.« Ich sagte zu, der Möglichkeiten eingedenk, die Fahlander hatte, falls ich ihm die Laune verderben sollte. Er gab mir noch ein paar warme Worte mit auf den Weg, dann konnte ich endlich gehen. Auf dem Rückweg ging ich durch Vasaparken und fand eine einsame Bank, kalt und wenig einladend. Ich setzte mich trotzdem und zog mein Notizbuch heraus. Einst ein Informationsspeicher von unschätzbarem Wert, war sein Inhalt inzwischen vermutlich weitgehend veraltet. Ich blätterte darin, bis ich die Telefonnummer von jemandem fand, der wissen mochte, was aus Dimitri geworden war. Dann zückte ich mein Telefon und rief ihn an. Der Mann hieß Leonid. Dimitri habe untertauchen müssen, erzählte er, weil die Fahndung nach ihm wieder verstärkt worden sei. Lange Jahre hatte Ruhe geherrscht, weil die russische Polizei mit anderen Dingen zu Genüge ausgelastet gewesen war. Aus irgendwelchen Gründen hatte man sich aber vor nicht allzu langer Zeit wieder seiner erinnert und ein Ersuchen um Amtshilfe an die schwedischen Behörden gerichtet, das diese mit wildem Eifer erfüllten, als seien ähnliche Ersuche in die andere Richtung noch nie sang- und klanglos versickert oder schlicht ignoriert worden. »Aber er ist doch garantiert noch in Schweden, oder?« fragte ich. »Bestimmt«, sagte Leonid, »aber wir wissen nicht wo.« Dimitri wurde in Russland wegen eines Computerdelikts mit politischen Dimensionen gesucht. Er war nach Schweden geflüchtet, erstens, weil Schweden in Sachen Flüchtlingspolitik und Asyl seit jeher einen guten Ruf genoss, und zweitens und eigentlich, weil er rettungslos auf den skandinavischen Frauentyp stand. Eine Zuneigung, die meines Wissens nur unbefriedigend erwidert wurde. Trotzdem war Dimitri aus Schweden nicht wegzukriegen. Allem Ärger zum Trotz träumte er mit bewundernswerter Hartnäckigkeit von einer Ehefrau mit langen, blonden Haaren. Ich beendete das Telefonat, starrte in den grauen Novembertag und fluchte vor mich hin. Dimitri war der beste Hacker, den ich je kennengelernt hatte. Ich hätte seine Hilfe verzweifelt gut brauchen können. Eine Weile saß ich unentschlossen da und hing meinen trüben Gedanken nach, als mir aus irgendeinem Grund der Name Reto Hungerbühl wieder einfiel. Der hatte ganz schön schräge Dinge in seinem Safe gehabt, wenn man es recht überlegte. Da konnte man sich doch die Frage stellen, was eigentlich noch über diesen Mann bekannt war. Ich zückte das Telefon. »Das Zeitungsarchiv bitte, Anders Östlund«, verlangte ich, als sich die Zentrale meldete. Ich wurde verbunden. »Anders Östlund arbeitet nicht mehr hier«, erklärte mir eine brummige Frauenstimme. »Das kann nicht sein«, sagte ich. »Ich habe ihn gestern Mittag besucht und da hat er noch gearbeitet.« Sie hustete ausgiebig. »Also ich weiß nur, dass er zum Jahresende gekündigt hat und Resturlaub abfeiert. Gestern war sein letzter Arbeitstag.« »Gekündigt? Anders Östlund, der nur noch ein paar Jahre bis zur Rente hatte? Das konnte nur eine Lüge sein, wenn ich jemals eine gehört hatte. Ich hängte mit dem deutlichen Gefühl auf, dass das kein Zufall war.«
Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4.